Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Wir starten gemeinsam in eine neue Woche und ich sag gleich zu Beginn, schön, dass ihr da seid. Und heute werfen wir zu Beginn einen Blick zurück und schauen mal, wie gut die Grippeimpfstoffe gewirkt haben. Außerdem besprechen wir ganz kurz die neue Leitlinie für Menschen mit Psychose und Suchterkrankung und bereiten uns auf die Badesaison vor, indem wir erfahren, wie man die Ohren nach dem Schwimmen richtig schützt. Im letzten Thema für heute geht es dann um den aktuellen Stand im Arbeitsrecht. Wie viele Stunden dürfen Schwangere arbeiten? Es ist eine wilde Mischung, aber euer Podcast-Host ist recht entspannt. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Ja, es wirkt so ein bisschen seltsam, bei den aktuellen Temperaturen an die Grippewelle zu denken, aber natürlich liegen Daten zur Wirksamkeit der Impfstoffe erst nach dem Ende der Welle vor. Wir schauen uns heute mal an, was das RKI so herausgefunden hat. Die Grippeimpfung in der letzten Saison, die hatte ja zu Beginn einiges an Kritik eingefahren, weil sie angeblich so schlecht wirkte. Hat sich das bestätigt? In der vergangenen Grippesaison spielte vor allem Influenza A, H3N2, eine Rolle. Dieser Virusstamm verursachte den Großteil der Erkrankungen. Besonders häufig wurde eine neue Variante nachgewiesen, die sogenannte Subklade K. Solche Veränderungen sind bei Influenzaviren ganz normal. Fachleute bezeichnen das als Antigendrift. In der Folge erkennt unser Immunsystem das Virus schlechter und auch Impfstoffe können etwas an Wirkung verlieren. Als letztes Jahr die Kritik am Grippeimpfstoff aufkam, da fragten sich auch viele Menschen, warum man den Impfstoff nicht einfach anpasst. Antwort, weil es eben nicht einfach ist, so einen Impfstoff herzustellen. Der Grippeimpfstoff wird jedes Jahr viele Monate vor Beginn der Saison hergestellt, etwa 18 Monate vorher. Die Zusammensetzung richtet sich nach den Viren, die zu diesem Zeitpunkt weltweit erwartet werden. Für die Saison 2025/26 enthielt der Impfstoff je einen Stamm gegen Influenza A, H1N1, Influenza A, H3N2 und Influenza B, die Victoria-Linie. Doch nachdem der Impfstoff bereits festgelegt war, breitete sich die neue H3N2-Variante immer weiter aus. Und dadurch passte der Impfstoff nicht mehr ganz so gut zu den tatsächlich zirkulierenden Viren. Für die Virusvermehrung werden befruchtete Hühnereier als Rohmaterial eingesetzt, weil Vögel natürliche Wirte von Influenzaviren sind. Pro Ei kann etwa eine Impfdosis gewonnen werden. Die Viren werden anschließend geerntet, aufgereinigt und inaktiviert bzw. zu Spaltimpfstoffen verarbeitet. Danach werden die Antigene der ausgewählten Virusstämme in genau festgelegter Menge kombiniert, der Wirkstoff abgefüllt und nach umfassender Qualitätskontrolle behördlich freigegeben. Obwohl die durch eine Influenza-Impfung gebildeten Antikörper den veränderten H3N2-Stamm nicht vollständig erkennen konnten, schützte die Impfung weiterhin gut vor schweren Krankheitsverläufen. Laut dem RKI war das Risiko, wegen einer Influenza in einer Notaufnahme oder Arztpraxis behandelt werden zu müssen, bei Geimpften um etwa ein Drittel geringer. Auch Krankenhausaufenthalte konnten durch die Impfung reduziert werden. Neben der Impfung gibt es auch antivirale Arzneimittel, die bei einer Influenza eingesetzt werden können. Auch hier zeigte sich, dass die H3N2-Viren weiterhin empfindlich gegenüber den verfügbaren Wirkstoffen wie Oseltamivir, Zanamivir, Peramivir und Baloxavir waren. Und nur weil die Grippewelle erstmal vorbei ist, heißt das nicht, dass man jetzt die Hände in den Schoß legen kann, denn die Überwachung der Influenza-Viren läuft das ganze Jahr über. Die Erkenntnisse aus der vergangenen Saison fließen direkt in die Entwicklung des nächsten Impfstoffs ein. Weil sich die neue H3N2-Variante weltweit durchgesetzt hat, hat die Weltgesundheitsorganisation empfohlen, die H3N2-Komponente des Impfstoffs für die Saison 26/27 anzupassen. Auch die übrigen Virusbestandteile wurden überprüft und verändert. Ziel ist es, den Impfstoff wieder möglichst gut an die aktuell zirkulierenden Viren anzupassen. Als PTA in der Apotheke begegnen uns häufiger auch mal Fragen zu Impfungen. Viele Menschen erwarten einen vollständigen Schutz vor einer Infektion. Und umso wichtiger ist es zu erklären, dass die Grippeimpfung vor allem das Risiko schwerer Krankheitsverläufe und Komplikationen reduzieren soll. Gerade für ältere Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen, Schwangere und medizinisches Personal bleibt die Impfung deshalb die wichtigste Maßnahme, um sich und andere zu schützen. Ich finde, das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir ständig neues Wissen sammeln müssen. Zum Beispiel neue Leitlinien. Die Leitlinie, über die wir jetzt sprechen, hat für den Apothekenalltag ein bisschen weniger Relevanz, aber es kann nicht schaden, sich damit ein bisschen auszukennen. Es geht um die neue S3-Leitlinie, Psychosen mit komorbider substanzbezogener Störung. Die neue Leitlinie wurde unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, also der DGPPN, und der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie, er ist abgekürzt der DG-Sucht, als S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften erarbeitet. Sie ergänzt bestehende S3-Leitlinien wie die für Schizophrenie, indem sie den besonderen Versorgungsbedarf von Menschen mit Psychosen und gleichzeitig auftretenden Suchtstörungen in den Fokus rückt. Medizinische Leitlinien sind systematisch entwickelte Aussagen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von ÄrztInnen, anderen im Gesundheitssystem tätigen Personen und PatientInnen. Das Ziel ist eine angemessene und gesundheitsbezogene Versorgung in spezifischen klinischen Situationen. Leitlinien werden in 4 Qualitätsstufen bezüglich ihrer Entwicklungsmethodik eingeteilt. Damit zum einen S1, das ist eine Leitlinie, die von einer Expertengruppe im informellen Konsens erarbeitet wurde. Dann haben wir die S2K, da ist eine formelle Konsensfindung, die hat hier stattgefunden. Die S2E, da ist es so, dass eine systematische Evidenzrecherche stattgefunden hat, dafür steht das E. Und dann hätten wir die S3-Leitlinie, das ist eine Leitlinie, die hat alle Elemente einer systematischen Entwicklung durchlaufen, also verschiedene Analysen, Bewertung klinischer Studien und regelmäßige Überprüfungen. Wir schauen mal, was neu ist an dieser S3-Leitlinie. Die operative Projektleiterin Dr. Isabel Lehmann erklärt, dass Menschen mit Psychosen, zum Beispiel einer manisch-depressiven Erkrankung oder Schizophrenie, im Vergleich zu Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen deutlich häufiger eine zusätzliche Suchterkrankung haben. In diesem Fall verschlechtert sich der Krankheitsverlauf meist erheblich, weil Therapien werden häufiger abgebrochen, Rückfälle treten öfter auf und stationäre Aufenthalte sind wahrscheinlicher. In der klinischen Versorgung von Menschen mit dieser Komorbidität entstehen häufig komplexe Fragen. Zum Beispiel, welche Medikamente, die gegen eine Psychose wirksam sind, bei Menschen mit zusätzlicher Suchterkrankung am besten geeignet sind. Die Leitlinie konzentriert sich auf die stoffgebundenen Suchterkrankungen, unter denen die Alkohol- und Cannabissucht besonders häufig sind. Da diese häufig schon im Jugendalter beginnen, beziehen sich die Behandlungsempfehlungen auch auf Jugendliche, weshalb Kinder- und Jugendlichenpsychiater und PsychotherapeutInnen an der Leitlinie mitwirkten. Eine zentrale Empfehlung der neuen Leitlinie ist, dass die Behandlung beider Erkrankungen idealerweise integriert erfolgen sollte. Sei eine integrierte Behandlung nicht möglich, sollten Psychose und Suchttherapie zumindest eng miteinander verzahnt werden. Wichtig sei dabei, beide Erkrankungen konsequent zusammenzudenken und ihren Zusammenhang offen zu thematisieren. Im Vergleich zu den Behandlungsempfehlungen für die jeweiligen Einzelerkrankungen gibt es bei den Empfehlungen für Betroffene mit der Doppeldiagnose Besonderheiten. Die neue Leitlinie empfiehlt beispielsweise Psychosen, medikamentös mit atypischen Antipsychotika zu behandeln, weil diese nicht nur psychotische Symptome lindern, sondern auch das Risiko für weiteren Substanzkonsum senken können. Für die Suchtbehandlung rät die Leitlinie, Abstinenz oder zumindest eine deutliche Reduktion des Konsums anzustreben. Die Leitlinie widerspricht außerdem ausdrücklich der weit verbreiteten Annahme, dass Therapien von Menschen mit der Komorbidität, Psychose und Sucht kaum Erfolg versprechen. Insgesamt umfasst die neue S3-Leitlinie, Psychosen mit komorbider substanzbezogener Störung, ganze 44 Empfehlungen zu Diagnostik und Behandlung, 27 Empfehlungen basieren auf wissenschaftlicher Evidenz und 17 wurden im strukturierten Expertenkonsens von 32 Fachgesellschaften und Verbänden sowie Betroffenen und Angehörigenorganisationen erarbeitet. In unseren letzten beiden Themen für heute wird es mal so richtig apothekentauglich. Das Wissen könnt ihr wahrscheinlich direkt diese Woche schon anwenden. Thema 1, die Badeotitis, also eine Entzündung der Ohren durch das Baden in Wasser und vor allem in ungeklortem Wasser, weil dort können Mikroorganismen in das Ohr gelangen und eine Badeotitis hervorrufen. Ist die Haut im Gehörgang durch das Wasser ein bisschen aufgeweicht, dann wird das für die Keime auch nochmal einfacher, weil die Haut durchlässiger wird. Die Badeotitis ist eine Form der Otitis externa. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des äußeren Gehörgangs. Eine Otitis externa kann aber nicht nur durch Wasserkontakt begünstigt werden, sondern auch durch Verletzungen, Hauterkrankungen oder Allergien. Ursächlich sind meist Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa oder Staphylokokken. Seltener dann Pilze wie Aspergillus oder Candida-Arten. Besonders gefährdet sind immunsupprimierte Personen, Diabetiker, Schwangere, kleine Kinder, Senioren und Personen, die aufgrund einer Chemotherapie oder der Einnahme bestimmter Arzneimittel wie Antibiotika, Glukokortikoide oder Immunsuppressiva ein nicht optimal funktionierendes Immunsystem aufweisen. Außerdem ist bei diesen Personengruppen das Risiko für einen schweren Verlauf erhöht. Weitere Risikofaktoren sind chronische Hautentzündungen im Ohrbereich, wie sie bei Neurodermitis oder Schuppenflechte auftreten, sowie das regelmäßige Tragen von Ohrstöpseln in Ear-Kopfhörern oder Hörgeräten. Zu den typischen Symptomen einer Badeotitis zählen Juckreizrötungen, Schwellungen, Schwerhörigkeit, weißlicher oder gelblicher Ausfluss und Ohrenschmerzen. Auch kann das Ohr besonders stark schmerzen, wenn man am Ohrläppchen zieht oder auf den äußeren Knorpel drückt. Davon abzugrenzen ist die Mittelohrentzündung. Bei einer Mittelohrentzündung, der Otitis media, liegt, wie der Name schon erahnen lässt, eine Entzündung des Mittelohrs vor. Die Ursache befindet sich demnach hinter dem Trommelfell. Ist meist eine Folge einer Atemwegsinfektion und wird häufig begleitet von Fieber, Kopfschmerzen und einer Hörminderung. Auch Schmerzen sind hier typisch. Im Falle einer Badeotitis ist eine hausärztliche Abklärung immer dann empfehlenswert, wenn die Beschwerden stark ausgeprägt sind oder der Verdacht auf ein verletztes Trommelfell besteht. Auch RisikopatientInnen sollten die Symptome ärztlich abklären lassen. In der Praxis wird das Ohr untersucht. In der Regel lässt sich dann auch schnell erkennen, ob eine Otitis externa vorliegt oder nicht. Wird die Therapie zu spät oder gar nicht durchgeführt, kann sich die Entzündung unter Umständen auf das Trommelfell, das Mittelohr oder in seltenen Fällen auch auf den Schädelknochen ausweiten. Aber wie wird das Ganze denn jetzt behandelt? Also eine milde und akute Form der Badeotitis bei einer Person mit einem normal funktionierenden Immunsystem, die bedarf in der Regel keiner antibiotischen Therapie. Der Gehörgang wird ärztlich gereinigt und anschließend werden entzündungshemmende und desinfizierende Ohrentropfen mit Essigsäure und Alkohol verwendet. Diese halten den Gehörgang trocken und unterstützen die Heilung. Bessern sich die Beschwerden innerhalb weniger Tage nicht, dann können antibiotische Salben, Cremes oder Ohrentropfen unter anderem mit den Wirkstoffen Gentamicin oder Ciprofloxacin eingesetzt werden. Dafür werden häufig auch Gasestreifen verwendet, die werden ins Ohr eingebracht und sorgen dafür, dass das Medikament besser und länger wirken kann. In schweren Fällen kommen auch systemische Antibiotika zum Einsatz. Gegen Ohrenschmerzen können auch Analgetika empfohlen werden, beispielsweise Ibuprofen. Hier profitieren unsere KundInnen zusätzlich von dem entzündungshemmenden Effekt. Bei Ohrentropfen sollte man auf jeden Fall darauf hinweisen, dass diese die Diagnosestellung erschweren können, wenn sie unmittelbar vor der ärztlichen Untersuchung ins Ohr getropft werden. Um das Abheilen zu beschleunigen, sollten die Betroffenen den Gehörgang möglichst trocken halten. Beim Schwimmen oder Baden können Silikonohrstöpsel helfen, um das Ohr kurzzeitig zu verschließen. Nach dem Duschen sollte das Ohr behutsam abgetrocknet werden. Und mit einer Badeotitis sollte man auf Flugreisen verzichten, weil durch den Druckabfall in der Kabine reagiert das entzündete und angeschwollene Gewebe im äußeren Gehörgang empfindlicher auf veränderte Umgebungsbedingungen. Folglich können sich Symptome wie Ohrenschmerzen und Gehörverlust verschlimmern. Spannend übrigens noch diesbezüglich. Wer Ohrenschmalz im Ohr hat, der hat einen Vorteil, denn diese natürliche Fettschicht hilft bei der Abwehr von Krankheitserregern. Ohrenschmalz sorgt im Gehörgang für ein saures Milieu, das Bakterien fernhält. Außerdem wirkt das Sekret wie ein wasserabweisender Schmierfilm. Ohrenschmalz sollte also nicht zu gründlich entfernt werden. Außerdem sollten grundsätzlich keine Wattestäbchen im Ohr verwendet werden. Die können Mikroverletzungen verursachen, was Erregern eine Eintrittspforte bietet. Nach dem Aufenthalt im Wasser sollten die Ohren mit einem weichen Handtuch sorgfältig abgetrocknet und verbliebenes Wasser aus dem Ohr entfernt werden. Dazu kann man dann den Kopf leicht zur Seite neigen, sodass das Wasser herausläuft. Vor allem empfindliche Personen können eine Bademütze tragen, dadurch werden die Ohren geschützt. Wer einer Gehörgangsentzündung aktiv vorbeugen will, kann wie bei einer akuten Badeotitis zu desinfizierenden und entzündungshemmenden Ohrentropfen greifen, um den natürlichen Schutzfilm der Haut aufrechtzuerhalten. Zudem sollte das Baden in offensichtlich verschmutzten Gewässern vermieden werden. Kopfhörer, Hörgeräte und Ohrstöpsel sollten zudem regelmäßig desinfiziert und gereinigt werden. Und zum Abschluss für heute ein Blick ins Arbeitsrecht. Wie lange dürfen Schwangere eigentlich arbeiten? Schwangere dürfen von Gesetzes wegen nicht so viele Stunden pro Tag arbeiten wie Nichtschwangere. Das kann sich auf bestehende Vereinbarungen auswirken, die hohe Stundenzahlen pro Arbeitstag vorsahen. Im Zweifelsfall muss beispielsweise eine PTA in Teilzeit einen zusätzlichen Tag zur Arbeit erscheinen, weil sie die vereinbarten Stunden während der Schwangerschaft nicht mehr innerhalb der ursprünglichen Arbeitstage ableisten darf. Die maximalen Arbeitszeiten für Schwangere sind im Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium, dem sogenannten Mutterschutzgesetz, ausdrücklich geregelt. Eine schwangere Mitarbeiterin darf nicht mehr als 8,5 Stunden pro Tag arbeiten, unabhängig davon, ob sie in Voll- oder Teilzeit angestellt ist. Diese Grenze gilt für alle werdenden Mütter, selbst wenn sie sich körperlich fit fühlen. Zudem dürfen innerhalb von 2 Wochen nicht mehr als 90 Stunden zusammenkommen. Diese Regelung ist für PTA mit einer 6-Tage-Woche interessant, denn hier ergibt sich für Schwangere ein Durchschnitt von 7,5 Stunden täglich. Wenn eine Schwangere bisher längere Schichten als 8,5 Stunden gearbeitet hat, dann ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeit anzupassen. Hat eine PTA mehrere Teilzeitstellen, dann werden die Arbeitszeiten zusammengerechnet und dürfen das vorgegebene Maximum ebenfalls nicht überschreiten. Bei Schwangeren unter 18 Jahren verkürzt sich die tägliche Arbeitszeit auf 8 Stunden und die Arbeitszeit pro Doppelwoche auf 80 Stunden. Das ergibt bei einer 6-Tage-Woche einen Durchschnitt von 6,66 Stunden täglich. Bei allen Schwangeren müssen zwischen 2 Arbeitsschichten mindestens 11 ununterbrochene Ruhestunden liegen und die Mitarbeiterinnen dürfen nicht zwischen 20 und 6 Uhr beschäftigt werden. Es gilt eine Ausnahme zwischen 20 und 22 Uhr, wenn die Schwangere sich ausdrücklich dazu bereit erklärt, nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Spätarbeit spricht und eine unverantwortbare Gefährdung von Frau und Kind durch die Arbeit ausgeschlossen ist. Gut zu wissen übrigens, das ist nicht in Stein gemeißelt. Die Frau kann ihre Erklärung zur Bereitschaft jederzeit widerrufen. Und ich beobachte ja die Diskussionen auf Social Media. Da vergeht eigentlich keine Woche, ohne dass eine schwangere Kollegin fragt, wie es denn eigentlich geregelt ist. Und scheinbar wissen es auch einige Apothekenleiter nicht so genau. Wir machen mal ein praktisches Beispiel durch. Eine in Teilzeit angestellte PTA hat bisher an 3 Tagen pro Woche je 9,5 Stunden gearbeitet. Das ist nicht so ungewöhnlich. Laut Arbeitszeitgesetz war das rechtens, denn hier sind bis zu 10 Stunden erlaubt, wenn sich im Durchschnitt von 6 Monaten oder 24 Wochen nicht mehr als 8 Stunden täglich ergeben. Nun teilt ihr die Apothekenleitung mit, dass sie nicht länger 9,5 Stunden täglich arbeiten dürfe und somit einen weiteren Tag in der Woche zur Arbeit erscheinen müsse. Ist das rechtens? Ja, denn laut Mutterschutzgesetz darf die PTA nur noch maximal 8,5 Stunden pro Tag arbeiten. Im bestehenden Arbeitsvertrag sind zwar 3 Arbeitstage vereinbart, aber die grundlegenden gesetzlichen Regelungen wiegen schwerer als der Vertrag, zumal die wesentlichen Bestandteile, Gehalt und wöchentliche Arbeitszeit bestehen bleiben können. Ist es der PTA aus bestimmten Gründen nicht möglich, einen Tag mehr zu arbeiten, müssen Sie und Ihr Chef kreativ werden, um die Gesamtarbeitszeit und damit das Gehalt auf dem bisherigen Stand zu belassen. Die PTA könnte die während der Schwangerschaft und Stillzeit anfallenden Minusstunden beispielsweise mit früher angesammelten Überstunden oder auch mit Urlaubstagen ausgleichen. Ich glaube, wie so oft ist hier gute Kommunikation wichtig. Für die Schwangere natürlich, weil ihre Priorität auf ihrer Gesundheit liegt, aber auch für den Arbeitgeber, denn sicher möchte er, dass seine schwangere Mitarbeiterin auch nach der Schwangerschaft noch gern zur Arbeit kommt. Apropos Arbeit in der Apotheke, da muss ich jetzt auch hin und deshalb machen wir Schluss für heute. Aber nicht traurig sein, nächsten Montag geht's hier weiter. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne und stressfreie Woche und würde mich freuen, wenn wir auch die nächste Woche wieder gemeinsam beginnen. Bis dahin, gehabt euch wohl!